Liebe Schwestern und Brüder, das ist das Thema, um das es heute in unserem Gottesdienst gehen soll. Wenn wir hier zusammenkommen, dann bedrückt uns dies wie in unserem eigenen, ganz privaten Leben so viele Dinge in Unordnung sind. Wir sind also heute nicht zusammengekommen, um das Böse in der Welt anzuklagen und zu schimpfen auf die schlimmen Zustände, die draußen herrschen, und dann darauf hinzuweisen, da sind sie, die Kerle, die muss man packen. Da sind sie, von dem wollen wir reden. Heute Morgen, wir wollen den Geist Gottes bitten, dass er uns aufdeckt, wie es um uns steht. Mir gefällt das immer, wenn ich im Neuen Testament lese, wie Jesus Zeit gehabt hat. Wie hat er sich hinsetzen können und zuhören? Und für jeden war er da. Ob das ganz böse Menschen waren, er hatte Zeit für sie und konnte lange, lange reden. Und ob das sehr selbstsichere, eingebildete, fromme Leute waren, wie die Pharisäer, Jesus hat sie hingesetzt und Zeit für sie gehabt. Ich wollte, dass sie Zeit haben für andere Menschen. Das ist ein großer Dienst und gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die wir haben, dass wir uns um Menschen annehmen. Aber jetzt wollen wir lernen, was Jesus bei diesen Menschen gesprochen hat. Es fällt auf, wenn Sie das durchsehen im Neuen Testament, so wie ich es beurteile, hat Jesus nicht ein einziges Mal über die Tagesthemen sich unterhalten. Das gab's doch damals auch. Wie haben die Leute sich erregt über die immer drehende Steuerschraube, über die Ungerechtigkeit? Oder als der Pilatus seine Spezialeinheit, seine Antiterroreinheit in den Tempel hinaufschickte und oben so Guerillakämpfer im Tempel einfach niedermachen ließ und das Asylrecht nicht geachtet hat? Oder als der Turm von Siloa zusammenstürzte und so viele Menschen ums Leben kamen? Oder als einer aufgeregt zu Jesus kam und sagt, du, mein Bruder, der hat mich betrogen bei der Erbteilung. Haben Sie das mal mitgemacht? Das ist aufregend. Das ist doch ein Thema, über das man reden muss. Und Jesus hat über Tagesthemen nicht gesprochen, oder täusche ich mich? Wir finden im Neuen Testament keinen Anhalt, dass Jesus in diese wichtigen Themen sich eingemischt hätte. Was wird aus dem römischen Imperium? Welche Politik betreibt der Pilatus? Kein Wort. Wäre doch interessant gewesen. Aber Jesus hat sehr zielsicher bei allen Menschen recht bald ein Thema angeschnitten. Interessanterweise hat kaum jemand Jesus daraufhin angesprochen. Und so ist das bis heute geblieben. Das spricht keiner von sich aus an. Nämlich die Not mit der Sünde. Da hat doch auch ein Pilatus gesagt, das will ich nicht. Er hat ja sich nicht drauf ansprechen lassen und Jesus konnte nichts bei ihm tun. Und die Pharisäer waren ja auch so stolz und sagten, mich geht das nichts an. Aber dann hat Jesus umso mehr sich Zeit genommen für die, die das umtrieb. Und ich will Ihnen diesen Tipp geben für Ihre persönlichen Gespräche, die Sie führen. Suchen Sie Menschen, die innerlich zerbrochen sind über ihren Versäumnissen. Man kann jahrelang dahin leben und sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin ein guter Mensch. Und dann plötzlich bricht eins ums andere zusammen. Oft ist das ja erst, wenn auch äußerlich sichtbar unser Leben ruiniert ist, unsere Pläne sich nicht verwirklichen lassen. Darf ich Ihnen mal etwas sagen, was wir nur aus dem Neuen Testament kennenlernen können? Unter der äußeren, so sicheren Oberfläche, die die Menschen nach außen hin darstellen, lebt in dem modernen Menschen heute ein brodelndes Meer in seiner Seele. Er findet gar nicht mehr zur Stabilität zurück. Die Angst, die Unsicherheit, das Zurückziehen von Menschen, das kommt ja bloß davon her, weil man weiß, ich habe so viel falsch gemacht. Wahrscheinlich kann es der Mensch von heute gar nicht ordnen und sagen, dass das Schuld vor Gott sei und das Wort Sünde kennt er auch nur in einem ganz verzerrten Sinn. Aber die Sache, die spürt er ganz genau. Und es fehlt heute so an Christen, die hingehen und über dieses Thema reden. Denn das zieht sich durch den ganzen Römerbrief hin. Und darum möchte ich davon predigen und es wir wieder selber lernen und dann weiter sagen können. Paulus ging nach Rom hinein, das war ja sein Empfehlungsschreiben, und sagt, ich schäme mich nicht, ich geniere mich nicht, immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen, denn da liegen die wirklichen Nöte der Menschen. Dabei war der Römer damals ein stolzer Mann in seinem unangetasteten Weltreich. Das war ja die höchste Entfaltung der römischen Staatsmacht, genau in diesen Jahren vor der Herrschaft Neros oder in der Herrschaft Neros. Und doch, Mensch hat, wenn ihm irgendetwas gefehlt hat an seinen Lebensgefühlen, dann hat er sich in die Welt der Religionen hineingetaucht und hat das in sich aufgenommen. In diesen Religionsmischereien, die damals kamen, Isis und Osiris-Kult, dann hat er versucht, sich mit den Elementen der Welt zu zerschmelzen. Das war wie heute die Yoga-Kultur. Ich lebe mit dem Universum. Und der Paulus sagt, und Sünder sind's. Und jeder weiß es, und wir sprechen jeden auf die Not an, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Das sind Ausflüchte, die die Fragen des Menschen nicht beantworten. Und darum gibt es keinen Frieden und keine Erlösung. Auch was heute an modernen Religionen und Philosophien unter uns gerade umlaufen sollte. Sie können die Grundfrage nicht lösen. Nicht bloß, dass ich anderen Menschen schuldig bleibe, sondern dass ich mit meinem ganzen Leben vor Gott als ein Gescheiterter stehe. Das ist die Grundfrage. Manche von Ihnen werden noch im Lauf dieses Jahres vor dem Thron Gottes stehen in seinem Gericht. Manche ein paar Jahre später. Das ist die Grundfrage, wie kann ich mit meinem Leben vor Gott bestehen? Mit meiner Schuld. Und nun will ich Ihnen drei Antworten sagen aus diesem so wichtigen Kapitel 8 des Römerbriefs. Ich hätte ja fast Lust gehabt, von Ihnen zu verlangen, dass Sie bis zum nächsten Sonntag die 11 Verse auswendig lernen müssen. Aber es sind so viele verschiedene Textversionen da, dass man es gar nicht mehr miteinander sprechen kann. Das ist schade. Das muss man auswendig können. Das erste: Die heimlichen Anklagen können uns nicht mehr treffen. Ich muss noch einmal darauf zu sprechen kommen, wie das ist mit den heimlichen Anklagen. Es gibt ja manche, die sagen, die Christen, die tun ja dauernd dieses Thema erst den Leuten auf die Seele binden. Ich kenne manche, die sagen, ich erlaube es nicht, dass meine Kinder mit dem Christentum in Berührung kommen, weil sonst werden sie auch in ihrer Seele geschädigt. Mir sagt neulich ein Religionslehrer von Stuttgart, ihm sei untersagt worden von amtlicher Stelle, den Kindern etwas vom Gericht Gottes zu sagen, weil das die Kinder unnötig ängstige. Also eine Frage, reden wir das den Leuten nur ein? Ich glaube nicht. Wenn sie Heiden einmal kennenlernen sollen, die irgendwo fern leben, werden sie wissen, der Geist Gottes deckt einem Menschen sehr wohl auf und Gott redet. Und die Versäumnisse, die einen anklagen, sind ja oft auch die Ursache bei so vielen Menschen, die am Leben verzweifeln und sich das Leben nehmen, weil sie sagen, ich habe alles falsch gemacht. Die Verzweiflung geht ja ganz tief, aber Paulus spricht jetzt von den Christen in diesem Abschnitt. Das sind ja die Leute, die ihre Sünde viel besser erkennen. Und ich wollte, dass sie nicht mehr groß reden über die Sünden der anderen, sondern über ihre Schuld, über ihre Versäumnisse. Und wir haben das im letzten Kapitel 7 so erschütternd gehört, diesen Schrei des Paulus. Ich wollte ja so gerne Gott dienen, ich kann es nicht mit meinem ganzen Wesen, ich hänge an meiner alten Sache. Und darum sind Christen oft sehr traurige Leute. Da sie sich vom frühen Morgen bis zum späten Abend grämen und darunter leiden, weil sie immer wieder den Finger spüren, der auf sie weist, du bist schuld, du hast alles falsch gemacht. Und dann können sie nachts nicht schlafen. Ich sag's noch einmal, das ist gut, dass das so ist. Und wir wollen nicht zu denen gehören, die sagen, das sind nur Schuldgefühle. Das sind nicht Gefühle, das sind handfeste Sachen, die uns anklagen. Dinge, die nie bewältigt werden können von uns. Aber wie kriege ich dann wieder Ruhe? Wie kriege ich dann wieder Frieden? Nun ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Da wird davon gesprochen, dass ich mich in Jesus Christus hineinbegeben kann. Wir hatten schon vor einigen Monaten einmal in einer Predigt ausführlich davon gesprochen, dass diese räumliche Aussage, dass ich in Jesus hinein kann, wie in ein Auto. Und dann bewegt sich das fort und ich sitze drin und winke schön und alles ist geschafft. Wie heute Nacht, als das Gewitter runterging oder vorhin. Wir saßen in der Kirche drin, da kann es draußen donnern und blitzen. Ich bin drin im schützenden Raum. Das müssen Sie wissen, dass der Glaube das vorhält. Wenn die Anklagen des beunruhigten Gewissens kommen bei uns Christen, dass wir nicht sagen, ach, das war nicht so schlimm und wahrscheinlich muss ich mich doch entschuldigen damals, dass das so dumm lief. Nein, ich will die Anklage in der ganzen Schärfe stehen lassen, aber ich will in Christus sein, mit allem, was ich bin, ihm mich anbefehlen. Wir reden davon in unserer Glaubenssprache, dass Christus in mir wohnen will. Das ist richtig. Das ist ja wahr. Er klopft an, steht vor der Tür, will einkehren, Wohnung in mir machen. Diese Aussagen des Neuen Testaments, die stoßen alle an eine Grenze unseres Verstehens. Und wir können es mit unseren knappen menschlichen Begriffen nur immer wieder in solchen einfachen Bildern sagen, weil unsere Verständnisse von Raum und Zeit kaum das ausdrücken können. Jesus will in mir wohnen und trotzdem darf ich wieder in ihm sein. Er will mich von allen Seiten umgeben. Wenn die Schwermut kommt, ich bin in Christus. Warum bin ich drin? Nicht, weil ich rein bin, sondern weil er für mich gestorben ist, weil er die zu sich ruft, die verlorene Leute sind, weil er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Sie dürfen Frieden haben und nachts ruhig einschlafen. Die Anklagen schweigen müssen. Nun steht im Griechischen da das Wort Katakrima, das Verdammungsurteil. Das Wort Krima bedeutet eigentlich einen Rechtstitel. Ich muss Ihnen das kurz erklären. Das macht man ja so, wenn eine Schuld dasteht im öffentlichen Leben, dann wird das ins Grundbuch eingetragen. Und wer heute ein Haus kaufen will, der schaut zuerst mal nach, ob das im Grundbuch frei ist oder ob da noch eine Last eingetragen ist. Denn der, wo den Rechtstitel noch drin hat, der kann drüber verfügen. Und nun sagt Paulus, es gibt überhaupt keinen gültigen Rechtstitel mehr. Liebe Schwestern und Brüder, halten Sie das Ihrem beunruhigten Gewissen vor. Und wenn immer wieder kommt, du bist doch der Alte mit den alten dunklen Dingen. Du bist es nicht mehr. Weil Jesus den Rechtstitel gelöscht hat. Und es ist nicht mehr wahr, dass die alten Dinge einbrechen können in unser Leben. Ich darf Vergangenheit vollständig bewältigen, was es auch gewesen ist. Ich denke, dass hier irgendwo unsere Predigt in ein seelsorgerliches Gespräch weitergehen sollte. Und ich versuche das immer wieder ganz kümmerlich. Ist bei Ihnen die Alkoholnot, sind es Eheprobleme, ist es Unreinheit, ist es Ihr Hochmut, ist es Ihre Empfindsamkeit, wo Sie immer wieder leiden? Sie dürfen sagen, einen Einschnitt macht mein Herr. Ich will unter ihm stehen, frei von all den alten Sachen. Niemand kann mir da etwas machen. Ich bin frei. Die heimlichen Anklagen treffen nicht mehr. Die heimlichen, von denen niemand etwas weiß, nur wir, weil sie immer wieder kommen und wir nicht mit ihnen fertig werden. Dann das Zweite. Die alten Bindungen fesseln nicht mehr. Die alten Bindungen. Ja, vor 14 Tagen, als wir darüber gepredigt haben, über dieses Kapitel Römer 7, habe ich gesagt, das ist wahr. Christen haben auch schwer an ihrer alten Art zu tragen. Man spricht da unter den Bibelkennern gern vom alten Adam, der sich immer wieder in uns regt. Aber es hat sich ja in unserer evangelischen Kirche leider ein so leichtsinniges Verhalten breit gemacht, dass man sagt, es ist eigentlich gar nicht schlimm, dass der alte Adam sich regt. Und dann ist es Mode geworden, dass in der Gemeinde Gottes alle schlimmen Dinge an der Tagesordnung sein können. Das hat auch der Paulus nicht gemeint. Und das ist gut, dass man in Römer 8 liest, dass der Paulus davon ausgeht, dass die Werke des Fleisches nicht mehr durch uns getan werden. Nun muss ich zuerst erklären, was sind denn die Werke des Fleisches. Sie dürfen nicht denken, dass das Fleisch von den Paulus erst abwärts von der Gürtellinie anfängt. Das hat er nicht gemeint. Deshalb steht in dem neuen Luthertext von der Ich-Sucht, von der Begehrlichkeit. Das kann ja auch in unseren Gedanken sich vollziehen. Das ist gar nicht eine Sache, die nur mit unserer Körperlichkeit zusammenhängt. Das kann in einer ganz frommen Art sich ereignen. Ich kenne viele fromme Leute, die in ihrer Frömmigkeit ganz viel sündigen Hochmut zutage tragen. Das ist genauso fleischliches Wesen. Aber der Paulus sagt nun, dass diese Art des Fleisches und unserer Ich-Sucht überwunden wird. Aber wir spüren doch so, wie diese alte Art unseres Fleisches uns lähmt. Wir haben vor 14 Tagen davon gesprochen, dass man gar nicht sich befreien kann, auch nicht durch Willensanstrengung. Wenn Sie noch so sehr sich bemühen, aus all den alten eingefahrenen Gleisen der Sünde herauszukommen, Sie schaffen es ja nicht. Sie sagen, ich will mich jetzt mühen, Sie kriegen es nicht hin. Wie dann? Paulus spricht vom Geist, vom Heiligen Geist. Es darf heute keiner aus dieser Kirche rausgehen, der nicht fest weiß, ob er Jesu Geist hat. Das hat Jesus angeboten, dass er ihn schenke, dem, der darum bitte. Und ich darf aufblicken und sagen, Herr, dein Geist macht lebendig und macht stark und überwinde die Werke des Fleisches. Dann komme ich heraus aus dieser alten Begehrsucht und der alten Art. Eigentlich hätte ich gemeint, dass der Paulus hier ein paar Beispiele erzählt. Das wäre so schön gewesen, wenn er uns hätte teilnehmen lassen an seiner Missionspredigt. Und wir sind ja heute solche Menschen geworden, wir können diese gefüllten Paulusbriefe nur ganz schwer verstehen. Wir brauchen immer wieder Illustrationen. Und es wäre uns sicher eine Hilfe gewesen, hätte der Paulus uns erzählt, wie das ist, wenn der Geist Gottes in einem Menschen Wohnung macht und wie plötzlich die alte sündige Art überwunden wird. Wenn er uns erzählt und sagt, also früher war das immer schlimm, beim Mittagessen im Haus Philippi beim Kerkermeister. Der Vater hat gedonnert am Tisch und es war Krach zwischen Eltern und Kindern. Es gibt ab und zu noch Krach, aber es hat sich bedeutend gebessert. Es ist ja mit dem Heiligen Geist nicht so, dass er plötzlich uns verändert. Es ist ja ein langsames Heilen und Überwinden unserer alten Art. Wie er erzählen würde, wie da Ehen wieder in Ordnung kommen und wie Menschen, die in ganz schlimmen Abhängigkeiten leben, nach und nach durch die Kraft des Geistes Gottes frei werden. Aber Paulus erzählt nicht die Geschichten aus seiner Missionspraxis. Er hätte sicher viel erzählen können. Das ist ja interessant, wie heute kaum lässt einer den Heiligen Geist in ihr Leben. Lassen Sie ihn in ihr Leben, wie der ihr Verhalten umändern will. Paulus gebraucht das Beispiel von Jesus und sagt, da könnt ihr es doch am besten sehen. Jesus hat ja den gleichen Leib getragen, den du hast, der ja auch so versuchlich war wie du. Wie ist das Jesus schwer geworden in der Wüste, 40 Tage, wie er gehungert hat. Und dann kam der Versucher und sagt, du musst doch essen, Brot braucht jeder. Wie hat denn Jesus die Versuchung überwunden? In der Kraft des Geistes Gottes. War das dann einfach gar nicht da? Doch, er hat die Versuchung gespürt. Aber in dem Augenblick der Versuchung hat der Geist Gottes Jesus ein Gotteswort wichtig gemacht. So arbeitet der Geist Gottes, dass wir das einmal sehen. Wie hat denn Jesus die Versuchung in Gethsemane überwunden? Er hat durch diesen Leib getragen, den wir auch haben und hat überwunden. Darum spricht Paulus hier davon, dass wir den Geist Jesu haben, der im Leib Jesu die Versuchungen überwunden hat. Und darum muss es auch in unserem Leben dazu jetzt kommen, dass wir durch den Heiligen Geist uns erneuern. Darf ich es noch genauer erklären? Wir haben Bereiche unseres Lebens, die wir noch nie im Gottesdienst Gott dargebracht haben. Oft sind unsere dunklen Fantasien dazu oder auch unsere geschlechtlichen Bereiche, das Geldliche, die Hochmuts- und Ehrfrage, unsere Empfindlichkeit, da all wo diese Dinge liegen, die haben wir nie unter die Herrschaft des Geistes Gottes gebracht. Die haben wir immer als eigenständige Bereiche angesehen. Und da kann das Fleisch mit seiner Begierlichkeit sich oft so austoben. Und manchmal geben wir noch so viel Raum. Und darum sagt der Paulus hier, dass wir nicht mehr dem Fleisch Raum geben können. mit seiner Begehrlichkeit und meinem alten Ich, sondern dass wir uns jetzt vom Geist Gottes bestimmen lassen, vom Jesusgeist, so wie Jesus gedacht hat, gelebt hat. Darum ist so wichtig, dass Sie den Morgen mit einem Lied beginnen. Darum ist so wichtig, welche Bücher Sie lesen. Ist auch ganz wichtig, welche Sendungen Sie im Fernsehen ansehen und welche Sie nicht ansehen. Sie müssen auch wissen, wo der Geist Gottes aus Ihrem Herzen vertrieben wird. Sie müssen auch wissen, welche Freundschaften Sie nicht weiterbringen. Und wenn Sie meinen, Sie können den Heiligen Geist behalten, Sie können ihn eben nicht behalten, weil er nicht Teil hat an der Sünde. Er flieht ja aus unserem Leben und Herzen. Und das ist so groß, dass dieser Geist Jesu, dieser Heilige Geist, damals gewirkt hat, lebendig. Paulus sagt, er ist Leben und Frieden im Vers 6. Das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Wo ein Mensch umkehrt, sich öffnet für den Heiligen Geist und für das Wirken Jesu, in dem Augenblick wird sein Leben brauchbar. Da geschehen gute Werke, da kommen Triebe hervor, die man gar nicht vorher erwartet hätte. Und das ist das Schöne. Wenn Sie zurückdenken, wie eins nach dem Pfingstfest die erste Christengemeinde voller Leben war, voller Herzlichkeit, Güte zueinander, das waren doch alles von Natur aus ganz schlimme Rabauken, wie wir alle sind. Und das waren Eigenbrötler ohnegleichen. Und der Geist Gottes hat sie verändert und neu gemacht. Wir wollen uns von den alten Bindungen nicht mehr fesseln lassen. Wir wollen nicht mehr nach dem alten Begehren leben und nach dem Eigenwillen. Denn das bedeutet Feindschaft gegen Gott. Das bedeutet Tod. Wir wollen uns treiben lassen vom Heiligen Geist. Haben Sie diesen Heiligen Geist? Noch einmal, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Sie kriegen den Heiligen Geist nicht nur in einer Sondergruppe, sondern bei Jesus kriegen Sie ihn. Wissen Sie das? Jesus gibt ihn. Steht viel in Johannes 16, Johannes 15. Wir haben oft davon gepredigt. Es gibt ein gutes Büchlein von Fritz Grünzweig darüber. Sie müssen Bescheid wissen. Ich will den Heiligen Geist haben. Eine neue Art, die mich von Grund auf verändert. Und ich strecke mich danach aus, dass er in mir wohnt. Und noch ein letztes. Der alte Mensch darf das neue Leben nicht mehr bremsen. Doch, das macht uns Kummer. Sie gehen nach Hause nach dieser Predigt und sagen, das habe ich schon so oft gehört und immer wieder wird es so, kaum sind wir zu Hause. Dann herrscht bei uns wieder das alte Klima. In meinem Kopf ziehen wieder andere Gedanken ein. Sehr merkwürdig, wie auch die Atmosphäre eines Gottesdienstes uns geistlich verändert. Es ist ja genauso, wenn Sie stille Zeit haben und das Beten an einem Morgen vergessen. Das fehlt uns direkt, dann kann der Geist Gottes nicht mehr wirken. Der alte Adam meldet sich wieder, die alte unausstehliche Art kann ungestüm wieder hervorbrechen. Darum sagt Paulus es ganz klar, der Geist Jesu ist stärker als der alte Mensch. Und es gibt keine sündige Veranlagung. Ich sage das auch immer wieder in unseren Zeiten, weil so viele junge Menschen beunruhigt werden, ihnen gesagt wird, ja, wenn du homosexuell bist, dann kannst du nicht anders werden. Jede sündige Eigenart kann verändert werden, weil der Geist Gottes lebendig macht. Und das Beispiel, das Paulus erwähnt, das ist, der hat damals den Leichnam Jesu im Grab des Josef von Arimathea lebendig gemacht. Solche Dinge kann der Geist Gottes tun. Der kann Totes zu neuem Leben erwecken. Und wenn ein Mensch in Bindungen lebt, wir dürfen für ihn beten, dass der Geist Gottes ihn befreit. Hier sitzen Ehefrauen, die für ihre Männer sich sorgen. Da sind andere, die leiden unter den Bindungen des Alkohols, einer Geißel des 20. Jahrhunderts. Wir können frei werden, weil der Geist Gottes lebendig macht. Wir brauchen nicht kapitulieren vor dem alten Menschen. Und wo der Streit in den Familien Einzug gehalten hat, wo die bösen Gedanken oft wie eine Flut über unsere ganze Denkwelt einherziehen, er macht lebendig. Der, der Jesus einst von den Toten auferweckt hat, der wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, heißt es im Vers 10 und im Vers 11. Der wird eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Wir sprechen hier von dem Wunder, dass eine Neugeburt möglich sein muss. Das Wort Wiedergeburt wollen wir gar nicht mehr benutzen, weil das die verrückten Leute, die von der Seelenwanderung immer gebrauchen. Da gibt es allen möglichen Missverständnissen. Eine Neugeburt. Ich muss ein anderer Mensch werden, aus einer anderen Kraft zu leben. Das ist ein Einschnitt, wenn ich sage, aus meinem alten Leben kommt das nicht mehr. Ich will nicht mehr das Alte verbessern. Ich will aus dem Geist Gottes das neue Leben heute darstellen. Ich will dem Heiligen Geist Raum geben. Ich will mich öffnen für das Wirken Jesu in mir. Und er spricht, hier der Paulus spricht so fest und so gewiss und so sieghaft. Nun gibt's nichts Verdammliches mehr. Dann ist auch das schreckliche Hin und Her von Römer 7 vorbei. Diese Kämpfe des angeschlagenen Gewissens. Ich kann ein fröhlicher Christ sein und ich weiß, mein Leben ist nicht vergeblich. Immer wieder möchte ich sagen, das ist für die Alten eine Ermutigung, dass der Geist Gottes Leben wirkt bis in die hohen Jahre hinauf. Dass er jungen Leuten erst die Erfüllung ihres Lebens schenkt und dass er aus unserem sterblichen Leib etwas Großes machen kann, wie auch äußerlich unsere Lebenswege dunkel und verschlungen sein mögen. Auch wenn der Leib noch sterben muss, sagt Paulus, um der Sünde willen, der muss noch sterben. Und das ist ein Reden des Geistes Gottes, an dem sollen Sie es auch merken. Nicht nur am Halleluja singen, merkt man den Heiligen Geist, sondern dass man Ja sagt zum Sterben des alten Menschen. Und immer wieder ist gut, dass über die Kassetten unsere Kranken das mithören. Der Geist Gottes wirkt auch da, wo der äußere Mensch von Mal zu Mal mehr verdirbt und im Alter immer mehr meiner Kraft hingegeben werden muss. So erneuert doch der Heilige Geist mich immer mehr am inwendigen Menschen. Und ich darf diesem Wunder mich öffnen und froh sein, dass das Leben nicht nur von meiner äußeren Kraft abhängig ist. Nicht nur von der Leistung, nach der mich Menschen taxieren. Nicht nur von dem, was mir mein Arbeitsplatz gibt oder die, die keinen haben. Davon hängt mein Wert nicht ab, sondern das wird entscheidend sein, was der Geist Gottes in mir wirkt, der heute tätig und kräftig sein will. Er sucht bei Ihnen noch viel mehr Raum und er will überfließend in ihnen wirken. Amen.